Charles Darwin. Charles Robert Darwin war ein britischer Naturforscher. Wegen seiner Beiträge zur Evolutionstheorie gilt er als einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler. Darwin begann Ende 1831 eine Reise, die fast 5 Jahre dauerte und ihn einmal um die Welt führte. Diese Erfahrung wurde zu einem Schlüsselerlebnis und bildete die Grundlage für sein späteres Werk. 1839 machte ihn ein veröffentlichter Reisebericht erstmals in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Mit seiner Theorie über die Entstehung der Korallenriffe und weiteren geologischen Schriften erlangte er in wissenschaftlichen Kreisen Anerkennung als Geologe. Seine Untersuchungen an Rankenfußkrebsen verschafften ihm Mitte der 1850er Jahre zusätzlich einen Ruf als angesehener Zoologe und Taxonom. Kindheit und Studium. Charles Robert Darwin kam am 12. Februar 1809 auf dem Anwesen Mount House in Shrewsbury zur Welt. Er war das 5. von 6 Kindern des Arztes Robert Darwin und dessen Ehefrau Susanna Wedgwood. Zu seinen Großvätern zählten der Naturforscher und Dichter Erasmus Darwin sowie der Keramikfabrikant Josiah Wedgwood. Am 15. Juli 1817, als Charles Darwin 8 Jahre alt war, starb seine Mutter. Seine 3 älteren Schwestern kümmerten sich nun um ihn. Im Juni 1818 wechselte er an eine private Internatsschule in Shrewsbury, die von Samuel Butler geleitet wurde. Dort blieb er 7 Jahre. Der Unterricht konzentrierte sich auf alte Sprachen und Literatur, was Darwin wenig interessierte. Schon früh sammelte er Muscheln, Siegel, Münzen und Mineralien und beobachtete das Verhalten von Vögeln in der Natur. Durch Experimente seines älteren Bruders Erasmus in einem selbstgebauten Labor entwickelte Darwin zudem eine Faszination für Chemie. Er sollte später wie sein Vater Arzt werden und hatte bereits in dessen Praxis hospitiert. Im Oktober 1825 begann Darwin ein Medizinstudium, wie zuvor sein Bruder Erasmus. Die meisten Vorlesungen langweilten ihn, abgesehen von denen in Chemie bei Thomas Charles Hope. Er widmete sich naturwissenschaftlichen Themen und lernte bei Robert Edmund Grant, einem Freidenker und Anhänger der Lamarckschen Evolutionslehre, Meereszoologie und die Bedeutung genauer Aufzeichnungen. Außerdem erlernte er das Präparieren von Vögeln bei John Edmonstone, einem ehemaligen schwarzen Sklaven. Da Darwins Vater merkte, wie schwer sich sein Sohn mit dem Medizinstudium tat, schlug er ihm vor, Geistlicher der Kirche von England zu werden und Theologie zu studieren. Nach kurzer Überlegung willigte Darwin ein und begann im Januar 1828 sein Theologiestudium in Cambridge. Er selbst war wenig begeistert davon und empfand vieles als Zeitverschwendung, beschrieb aber später sein Studium in Cambridge als die glücklichste Zeit seines Lebens. Er verschob auf Anraten des Tutors John Graham seine erste Vorprüfung, das Little Go. Nach 2-monatiger Vorbereitung bestand er sie im März 1830 mit Leichtigkeit. Für die Abschlussprüfung las er Werke von William Paley, einem wichtigen Vertreter der Naturtheologie. Paleys Logik und Beweisführung beeindruckten Darwin nachhaltig. Zu Beginn seines Studiums am Christ's College in Cambridge begegnete Darwin seinem Großcousin William Darwin Fox. Dieser führte ihn in die Insektenkunde ein, woraufhin Darwin begeistert Käfer sammelte. In den Sommermonaten reiste er häufig, vor allem nach North Wales, und war dabei unter anderem mit Frederick William Hope, George Leonard Jennings sowie Thomas Campbell Aiton und dessen Vater unterwegs. Großes Interesse hatte Darwin an den Botanikvorlesungen von John Stevens Henslow. Durch Einladungen seines Großcousins Fox nahm er an Abenden in Henslows Haus teil, die dieser für Studierende ohne Abschluss veranstaltete. Zwischen Darwin und Henslow entstand eine lebenslange Freundschaft, die Darwin als entscheidend für seinen Werdegang beschrieb. Während seines letzten Studienjahres in Cambridge las Darwin John Herschels Einführung in das Studium der Naturphilosophie und Alexander von Humboldts Beschreibung einer Reise durch die neuen Kontinente. Besonders Humboldts Schilderungen über die kanarische Insel Teneriffa faszinierten ihn. Im Frühjahr 1831 überzeugte John Stevens Henslow ihn, sich stärker mit Geologie zu befassen, und stellte ihm Adam Sedgwick, Geologieprofessor in Cambridge, vor. Am 29. August 1831 kehrte Darwin nach Shrewsbury zurück und fand dort einen Brief von Henslow. Kapitän Robert Fitzroy suchte für seine nächste Fahrt mit der Beagle einen naturwissenschaftlich ausgebildeten Begleiter aus passendem gesellschaftlichen Umfeld. Ziel waren Patagonien und Feuerland, um dort kartografische Messungen durchzuführen. Auch sollten die Küsten von Chile, Peru und einigen Inseln im Südpazifik vermessen werden. Die Reise mit der HMS Beagle. Stürme verzögerten die Vermessungsfahrt von seiner Majestät Schiff Beagle mehrfach. Erst am 27. Dezember 1831 lief das Schiff von Devonport aus. Die Reise begann für Charles Darwin unerfreulich, da er sofort seekrank wurde. Seine Hoffnung, die von Alexander von Humboldt beschriebene artenreiche subtropische Vegetation auf Teneriffa zu erkunden, scheiterte. Grund dafür war eine Quarantäne, die wegen eines Cholera-Ausbruchs in England über die Besatzung verhängt wurde. Darwin verbrachte die erste Zeit an Bord damit, Organismen aus einem engmaschigen Schleppnetz mikroskopisch zu untersuchen. Später bekamen diese Kleinstlebewesen den Namen Plankton. Er legte sein erstes Notizbuch an, dem viele weitere mit unterschiedlichen Schwerpunkten folgten. In manchen konzentrierte er sich auf geologische und zoologische Beobachtungen, in anderen trug er seine sorgsam nummerierten Proben ein. Am 16. Januar 1832 konnte Darwin bei Praia auf der Insel Santiago der Kapverden zum ersten Mal an Land gehen. Sein Lehrer John Stevens Henslow hatte ihm nahegelegt, den ersten Band von Charles Lyell's Principles of Geology zu studieren. Robert Fitzroy schenkte ihm dieses Buch vor der Abfahrt. Etwa zwei Monate nach dem Auslaufen erreichte seiner Majestät Schiff Beagle am 28. Februar 1832 die südamerikanische Ostküste und ankerte vor Salvador da Bahia. Darwin bestaunte den tropischen Regenwald, lehnte jedoch die Sklaverei ab und stritt sich deshalb mit Fitzroy. Während das Schiff die Küste weiter vermessen ließ, blieb Darwin mit einigen Besatzungsmitgliedern in Rio und untersuchte geologische Strukturen entlang der Küste. Ab der 2. Augusthälfte verschickte er von Montevideo aus erste geologische Proben an Henslow in Cambridge. Bis Ende Juni 1835 folgten mehrere weitere Sendungen mit pflanzlichen, tierischen, fossilen und geologischen Fundstücken. Am 22. September 1832 fand Darwin bei Bahia Blanca in Punta Alta seine ersten Fossilien. Tags darauf konnte er mit besserer Ausrüstung den Schädel eines Megatheriums und das gut erhaltene Skelett eines Skelidotheriums freilegen, beide Riesenfaultiere. Er folgerte aus der umgebenden Muschelschicht, dass sich diese ausgestorbenen Tiere zeitgleich mit den dortigen Muscheln entwickelt haben mussten. Über den Jahreswechsel hielt sich das Schiff in Feuerland auf. Für Reverend Richard Matthews und drei Feuerländer, die Fitzroy einst nach England mitgenommen hatte, entstand dort eine Missionsstation. Als die Beagle ein gutes Jahr später zurückkehrte, war sie verlassen. Nach einem Monat auf den Falklandinseln setzte das Schiff seine Vermessungsarbeit vor der südamerikanischen Ostküste fort. Darwin unternahm von April bis November 1833 Exkursionen in das Landesinnere von Uruguay und Argentinien. Anfang Dezember verließ das Schiff Montevideo, kartierte Teile der Magellanstraße und gelangte am 11. Juni 1834 in den Pazifischen Ozean. Von Chiloé über Valdivia und Concepción segelte das Schiff nach Valparaíso, wo es am 23. Juli 1834 eintraf. Darwin unternahm vom 14. August bis zum 27. September desselben Jahres seine erste Expedition in die Anden und erreichte Santiago. Während das Schiff den Konos-Archipel vermessen ließ, untersuchte Darwin die geologischen Gegebenheiten auf Chiloé. Am 20. Februar 1835 erlebte er ein schweres Erdbeben bei Valdivia. 6 Wochen später besichtigten er und Fitzroy die zerstörte Stadt Concepción und sahen dort die Auswirkungen des Bebens. Zu Beginn des März untersuchte Darwin die Insel Quiriquina bei Talcahuano. Er fand Ablagerungen, die durch das Erdbeben angehoben worden waren, und sah darin eine weitere Bestätigung für Lyells Theorie. Nach den bis zum 7. September 1835 dauernden Vermessungen vor den Küsten Chiles und Perus verließ das Schiff die südamerikanische Westküste in Richtung Galapagos-Inseln. Am 18. September betrat Darwin auf San Cristobal erstmals eine der Inseln. Die Vermessungsarbeiten gingen gut einen Monat lang weiter. Darwin untersuchte die Inseln Floreana, San Salvador und Isabela. Er sammelte dort Tier- und Pflanzenproben. Nicholas Lawson, der Direktor einer Strafkolonie auf Floreana, machte ihn darauf aufmerksam, dass sich die Schildkröten anhand ihrer Panzer jeweils ihrer Heimatinsel zuordnen ließen. Darwin schenkte diesem Hinweis damals jedoch kaum Beachtung. Auch die später als Darwin-Finken bekannten Vögel betrachtete er zu diesem Zeitpunkt noch nicht genauer. Am 20. Oktober 1835 brach das Schiff zur Pazifiküberquerung auf. Nach gut 3 Wochen sichtete man das Atoll Puka-Puka im Tuamotu-Archipel. Am Abend des 15. Novembers erreichten sie Tahiti und blieben 10 Tage. In Papeete trafen Darwin und Fitzroy die tahitianische Königin Pomare IV. Während der Weiterfahrt nach Neuseeland vervollständigte Darwin seine Theorie zum Ursprung der Korallenriffe, die er zuvor bereits begonnen hatte. Bei einem 10-tägigen Aufenthalt im Norden der neuseeländischen Nordinsel unternahm Darwin weitere Exkursionen ins Landesinnere. Am 12. Januar 1836 lief das Schiff in der Sydney Cove im Port Jackson vor Sydney in Australien ein. Darwin war froh, sich wieder in einer großen Stadt zu befinden. Auf einem seiner Ausflüge begegnete er einigen Aborigines, die ihm gegen einen Schilling ihre Kunst im Speerwurf vorführten. In Hobart traf Darwin auf den Generalvermessungsinspektor George Frankland, feierte seinen 27. Geburtstag und sammelte Skinke, Schlangen, Plattwürmer und zahlreiche Insekten, darunter Mistkäfer in Kuhfladen. Die letzte Station des 2-monatigen Aufenthalts in Australien war Albany. Danach steuerte das Schiff die Kokosinseln und Mauritius an und zog an der Südspitze Madagaskars vorbei nach Südafrika. Am 31. Mai 1836 erreichten sie Simon's Town in der Simon's Bay. Darwin reiste auf dem Landweg nach Kapstadt und traf sich dort mit John Herschel. Am 29. Juni überquerte das Schiff den südlichen Wendekreis. Auf St. Helena untersuchte Darwin die Geologie der Insel, auf Ascension bestieg er den Vulkan Green Mountain. Als die Rückkehr nach England näher rückte, entschied Fitzroy am 23. Juni dennoch, noch einmal nach Salvador da Bahia zurückzusegeln, um einige Messungen zu überprüfen. Am 17. August 1836 nahm seiner Majestät Schiff Beagle schließlich endgültig Kurs auf die Heimat. Während der Rückreise ordnete Darwin seine Aufzeichnungen und fertigte mit Hilfe seines Assistenten Sims Covington insgesamt 12 Kataloge an. Seine zoologischen Notizen umfassten mehrere hundert Seiten und die geologischen Aufzeichnungen waren noch deutlich umfangreicher. Zusätzlich ergänzte er hunderte Seiten in seinem Reisetagebuch. Er brachte zahlreiche in Spiritus konservierte Arten sowie viele Häute, Felle, Knochen und Pflanzen zusammen. Diese Vielfalt war das Ergebnis seiner fast fünfjährigen Reise. Später merkte Darwin in seiner Autobiografie an, dass die Fahrt mit der Beagle das bedeutendste Ereignis in seinem Leben war und seine gesamte Entwicklung geprägt hatte. Zurück in England. Anfänge der Evolutionstheorie. Darwins Name war bereits vor seiner Rückkehr im Oktober 1836 in wissenschaftlichen Kreisen bekannt. Henslow hatte, ohne dass Darwin davon wusste, einige seiner Briefe unter dem Titel Letters on Geology veröffentlicht. Darwin reiste für kurze Zeit nach Cambridge. Dort arbeitete er an seiner Sammlung und an seinem Manuskript des Journal. Im März 1837 ließ er sich in London nieder. Hier freundete er sich schnell mit Charles Lyell und Richard Owen an. Der freundschaftliche Austausch mit Owen kühlte in späteren Jahren jedoch ab. Nach Darwins Rückkehr begann er, erste Gedanken über den Artwandel zu entwickeln. Später verlegte er diesen Zeitpunkt auf seine Zeit in Südamerika. Sein Glaube an die Beständigkeit der Arten geriet jedoch ins Wanken. Im März 1837 untersuchte John Gould die Vögel der Galapagos-Inseln und stellte fest, dass alle Arten eng verwandt sind. Heute werden sie als Darwin-Finken zusammengefasst. Gould erkannte außerdem, dass es bei diesen Vögeln keine eindeutigen Grenzen zwischen Arten und Varietäten gibt. Darwin hatte den Vögeln während der Reise nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt und die gesammelten Exemplare nicht den einzelnen Inseln zugeordnet. Darwin beschäftigte sich intensiv mit Medizin, Psychologie, Naturwissenschaften, Philosophie, Theologie und politischer Ökonomie. Er wollte die Entstehung von Arten auf naturwissenschaftliche Grundlagen stellen. Inzwischen lehnte er die Naturtheologie Paleys ab, in deren Tradition er in Cambridge ausgebildet worden war. Viele von Darwins späteren Experimenten und Überlegungen sollten Paleys Argument from Design widerlegen und stattdessen Anpassungen auf natürliche Ursachen zurückführen. Dabei nutzte Darwin häufig dieselben Beispiele wie Paley und ähnliche Argumente. Philosophisch war er vor allem vom englisch-schottischen Empirismus in der Nachfolge von David Hume geprägt. Auch Adam Smith beeinflusste ihn, besonders dessen Ideen zu moralischen Gefühlen, rationalem Eigeninteresse und Arbeitsteilung. Darwin übertrug diese Vorstellungen auf die Ausdifferenzierung von Arten in ökologischen Nischen. Von Isaac Newton und der britischen politischen Ökonomie übernahm er das Denken in dynamischen Modellen mit ständigem Übergang zu einem neuen Gleichgewicht. Nach seiner Auffassung entstehen neue Arten und Gattungen durch Kräfte, die wie eine Art Gravitation auf individuelle Variationen wirken. John Herschel und William Whewell prägten ihn ebenfalls, indem sie die Bedeutung von Induktion und Deduktion für die Naturwissenschaften betonten. Spätestens im Sommer 1837 war Darwin von der Veränderlichkeit der Arten überzeugt und begann, Informationen zusammenzutragen. In den folgenden 15 Monaten entwickelte sich seine Theorie Schritt für Schritt. Er veröffentlichte sie schließlich erst 1858 und 1859. Im März 1837 begann er mit der Niederschrift seiner Überlegungen in den Notebooks on Transmutation. Auf einer Seite des ersten Notizbuches, die er mit den Worten »I think« überschrieb, entwarf er eine frühe Skizze der Aufspaltung von Arten. Eine der Grundlagen für sein Denken war der Gradualismus, den er aus Lyells »Principles of Geology« kannte. Die Veränderlichkeit der Arten und den Auslesemechanismus kannte Darwin bereits aus Tier- und Pflanzenzucht. Ein entscheidender Anstoß für Darwins Selektionstheorie war das Wachstumsgesetz von Thomas Robert Malthus. Das Gesetz erläuterte, dass eine Bevölkerung exponentiell wächst, während die Nahrungsmittelproduktion nur linear zunimmt. Auf Dauer führt dies zu einem Kampf um begrenzte Ressourcen. Darwin erkannte, dass sich diese Beobachtung auch auf andere Lebewesen übertragen lässt. Dadurch würden vorteilhafte Variationen erhalten bleiben, während ungünstige verschwenden. Dieser Mechanismus der Selektion erklärte sowohl Veränderung als auch die Entstehung neuer Arten. Darwin beschrieb dies als eine Theorie, mit der er arbeiten konnte. Die Zeit in London war für Darwin seine arbeitsintensivste Phase. Neben seinen Studien zur Evolution gab er das mehrbändige Werk The Zoology of the Voyage of HMS Beagle heraus, das von 1838 bis 1843 erschien. Sein Reisebericht war zunächst Teil des dritten Bandes von The Narrative of the Voyages of HM Ships Adventure and Beagle, veröffentlicht 1839. Wegen des großen Erfolgs erschien er noch im selben Jahr unter dem Titel Journal of Researches separat. Dieses Buch ist bis heute eines seiner meistgelesenen Werke. Darwin veröffentlichte außerdem seine Studien über den Aufbau von Korallenriffen 1842 und über Vulkane 1844. Diese Arbeiten stärkten seinen Ruf als Wissenschaftler. In London wurde Darwin in die Royal Society und in den Athenaeum Club aufgenommen. Außerdem berief man ihn in den Rat der Geological Society of London und in den Rat der Royal Geographical Society. Am 29. Januar 1839 heiratete Darwin seine Cousine Emma Wedgwood, die Tochter seines Onkels Josiah Wedgwood II. Das gemeinsame Vermögen, das von beiden Vätern stammte, machte ein Leben als Privatleute möglich. Darwin investierte vorwiegend in Grundbesitz und später in Eisenbahnaktien. In London wurden die Kinder William Erasmus, Anne und Mary Eleanor geboren. William Erasmus kam 1839 zur Welt, Anne 1841 und Mary Eleanor 1842. Mary Eleanor starb bereits nach wenigen Wochen. An William untersuchte Darwin die Ausdrucksformen im Säuglingsalter und veröffentlichte diese Beobachtungen später. Rückzug nach Downhouse. Im November 1842 zog sich die Familie Darwin in das Downhouse zurück. Darwin hoffte dort auf mehr Ruhe für seine angeschlagene Gesundheit. Seit seiner Rückkehr von der Beagle-Reise, verstärkt seit 1839, kam es immer wieder zu Krankheitssymptomen wie Schwächeanfällen, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, erhöhtem Puls und Atemproblemen. Bis heute wird über diese Ursachen spekuliert. Darwin lebte deshalb sehr zurückgezogen, unternahm nur selten Reisen und blieb für den Rest seines Lebens auf den britischen Inseln. 1843 begann Darwins Freundschaft mit dem Botaniker Joseph Dalton Hooker, der neben Charles Lyell und Thomas Henry Huxley zu seinen wichtigsten Verbündeten werden sollte. In einem Brief am 11. Januar 1844 teilte Darwin Hooker erste Überlegungen zu seiner Evolutionstheorie mit. Er schrieb, dass er fast überzeugt sei, die Arten seien nicht unveränderlich. Hooker antwortete, er rechne mit einer allmählichen Veränderung der Arten und sei gespannt auf Darwins Erklärung. Darwin hatte seine Gedanken bereits 1842 in einer kurzen Skizze notiert und 1844 zu einem ausführlicheren Essay ausgearbeitet. Nur seine Frau Emma durfte diesen Text lesen und sollte ihn im Falle seines Todes veröffentlichen. Inhalt und Grundgedanken ähnelten schon damals dem Buch, das 1859 erschien. Die Transmutationslehre war bis dahin vor allem in sozialistischen, revolutionären oder medizinischen Kreisen bekannt. Ab 1844 wurde sie durch ein anonym veröffentlichtes Werk von Robert Chambers, einem größeren bürgerlichen Publikum, bekannt, obwohl die Fachwelt dieses Buch nicht ernst nahm. Anschließend veröffentlichte Darwin geologische Schriften über Vulkaninseln und über Südamerika. Damit waren seine Sammlungen nach vielen Jahren weitgehend aufgearbeitet, bis auf ein ungewöhnliches Exemplar der Rankenfußkrebse. Aus dessen Beschreibung entwickelte sich eine jahrelange Untersuchung aller lebenden und fossilen Arten dieser Gruppe. Diese umfangreiche Arbeit verschaffte ihm 1853 die Royal Medal und machte ihn zu einem anerkannten Taxonomen. Darwin erhielt Sammlungen aus Europa, den Vereinigten Staaten und britischen Kolonien. Bei seiner Forschung erkannte er die Bedeutung von Variation und Individualität. In dieser Zeit war Hooker sein wichtigster Ansprechpartner beim Thema Evolution. 1849 unterzog sich Darwin in Malvern einer mehrwöchigen Wasserkur bei James Gully, die seine Gesundheit deutlich besserte. In den folgenden Jahren benötigte er immer wieder Kuren und setzte auch zu Hause kalte Waschungen ein. 1851 erkrankte seine Tochter Annie schwer und starb am 23. April desselben Jahres. Darwins letzter Glaube an eine moralische, gerechte Welt ging dadurch vollends verloren. Später nannte er sich selbst Agnostiker. Nach Abschluss seiner Arbeiten über die Rankenfußkrebse wandte sich Darwin 1854 wieder seinen Studien zur Evolutionstheorie zu. Er führte zahlreiche Experimente durch, um zum Beispiel die Besiedlung von Inseln zu erklären. Er testete die Überlebensfähigkeit von Pflanzensamen in Salzwasser und zog auch Vogelkot und Speiballen von Greifvögeln als Ausbreitungsmöglichkeit in Betracht. Für Fragen zur Variation sammelte er Informationen von Tierzüchtern und züchtete Tauben, um künstliche Selektion zu erforschen. Charles Lyell ermutigte Darwin 1856 nachdrücklich, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen, damit ihm niemand zuvorkomme. Anlass war ein Aufsatz von Alfred Russel Wallace, dessen Bedeutung Darwin zunächst unterschätzte. Er begann daraufhin ein Manuskript mit dem Titel Natural Selection, kam aber wegen des umfangreichen Materials nur langsam voran. Im März 1858 hatte er 10 Kapitel fertiggestellt. Mit Arthur Gray aus Harvard tauschte er sich ebenfalls über seine Theorie aus und gab ihm im September 1857 eine kurze Zusammenfassung. Im Juli 1857 wurde Darwin zum Friedensrichter ernannt und im selben Jahr nahm ihn die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina als Mitglied auf. 1859 schätzte Darwin, dass es viele hundert Millionen Jahre brauchte, um ein hohes Kalksteinkliff im Süden Englands vom Meer abtragen zu lassen. Das Gestein musste also noch älter sein. Lord Kelvin hielt Darwins Beobachtungen für zu ungenau. Er berechnete anhand thermodynamischer Erwägungen eine Spanne von 20 bis 400 Millionen Jahren, ohne damals etwas über Radioaktivität zu wissen. Über die Entstehung der Arten. Lyell drängte Darwin nachdrücklich, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen. Dies erwies sich als berechtigt. Darwin erhielt im Juni 1858 Post von Wallace, der sich auf der Molukkeninsel Ternate befand. Dem Brief lag ein Manuskript mit dem Titel »On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type« bei, das im Wesentlichen die gleichen Erklärungsmuster wie Darwins eigene Überlegungen enthielt. Es verwendete den Begriff »Struggle for Existence« und stützte sich auf die Arbeiten von Lyell, Malthus, Lamarck und Robert Chambers. Wallace bat Darwin nur darum, das Manuskript an Lyell weiterzuleiten, ohne allerdings eine mögliche Veröffentlichung zu erwähnen. Obwohl Darwin fürchtete, seine Priorität könnte gefährdet sein, gab er das Dokument an Lyell weiter. Kurz darauf erkrankte Darwins jüngster Sohn, Charles Waring, am Scharlach und verstarb wenige Tage später. Darwin überließ die Angelegenheit deshalb seinen Freunden Lyell und Hooker. Diese trafen ein Abkommen, um Wallace und Darwins Ideen gemeinsam vorzustellen. Die Vorstellung erfolgte am 1. Juli 1858 bei einer Sitzung der Linnean Society. Weder die Verlesung noch der Druck des Vortrags rief jedoch größere Reaktionen hervor. Darwin beschloss anschließend, nicht weiter an seinem umfangreichen Buch Natural Selection zu arbeiten, weil es zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte. Stattdessen verfasste er eine Zusammenfassung, aus der schließlich doch ein längeres Werk entstand, mit ungefähr 155.000 Wörtern. Hooker las und korrigierte das Manuskript. Der Verleger John Murray nahm es auf Empfehlung von Lyell ungesehen an und übernahm sogar die 72 Pfund, die Darwins zahlreiche Änderungen in den Korrekturfahnen kosteten. Die Erstauflage stieg von ursprünglich 500 auf 1250 Exemplare. Am 22. November 1859 ging diese bereits vollständig vorbestellte Auflage von On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life in den Handel und wurde ab dem 24. November verkauft. In diesem Buch legte Darwin 5 zentrale Theorien dar: die Evolution als Veränderlichkeit der Arten, die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen, den schrittweisen Wandel durch kleinste Veränderungen, die Vermehrung der Arten in Populationen sowie die natürliche Selektion als wichtigsten Antrieb der Evolution. Die Tatsache der Evolution fand in den folgenden Jahren in wissenschaftlichen Kreisen fast durchgängig Anerkennung. Allerdings wurde die natürliche Selektion nur von wenigen befürwortet, selbst Darwins Freunde Lyell und Asa Gray konnten sich nicht völlig damit anfreunden. John Herschel kritisierte sie scharf als willkürlich, Karl Ernst von Baer verglich sie beinahe mit einem Märchen. Darwins väterlicher Freund Henslow lehnte die Evolution ab, blieb ihm aber persönlich verbunden. Sedgwick und Richard Owen schrieben ablehnende Rezensionen, während andere Freunde Darwins Buch verteidigten. Im Juni 1860 kam es an der Universität Oxford zu einem heftigen Wortwechsel zwischen Thomas Huxley, einem Befürworter der Evolutionstheorie, und dem Bischof von Oxford, Samuel Wilberforce, der sie vehement ablehnte. Darwin war nicht anwesend. Auch sein früherer Kapitän Robert Fitzroy argumentierte gegen Darwins These, während Joseph Dalton Hooker Huxley beistand. Beide Seiten erklärten sich zu Siegern in dieser Debatte. In den folgenden Jahren veröffentlichte Darwin drei bedeutsame Bücher. Darin vertiefte er die Evolutionstheorie deutlich ausführlicher als in Über die Entstehung der Arten. In The Variation of Animals and Plants Under Domestication, das Ende Januar 1866 erschien, legte er sein in den vergangenen Jahrzehnten gesammeltes Material vor. Dieses Material belegt, wie Tiere und Pflanzen sich unter menschlichem Einfluss verändern. Zusätzlich stellte er darin seine Spekulationen über einen Vererbungsmechanismus vor, die sogenannte Pangenesis-Theorie. Sie stieß jedoch selbst bei seinen Freunden auf Ablehnung und erwies sich als unzutreffend. Darwin hatte sich bis dahin geweigert, die Herkunft des Menschen ausführlich darzulegen. Erst in dem 1871 erschienenen Buch »The Descent of Man« and Selection in Relation to Sex bestätigte er, was bereits weithin diskutiert wurde und was Huxley und Ernst Haeckel öffentlich vertraten. Der Mensch besitzt gemeinsame Vorfahren mit dem Affen. Darwin äußerte als erster die Vermutung, dass sich der Mensch in Afrika entwickelte, was sich später als richtig herausstellte. Er leitete auch die geistigen Eigenschaften des Menschen aus evolutionären Prozessen ab. Außerdem betonte er die Einheit aller Menschen als eine einzige Art und lehnte es ab, die Rassen des Menschen als unterschiedliche Arten zu betrachten. Ihre Entstehung erklärte er durch sexuelle Selektion. Im zweiten Teil des Buches beschrieb er diese sexuelle Selektion als die Wahl der Partnerinnen oder Partner durch das jeweils andere Geschlecht. Damit konnte er Phänomene wie das Geweih des Hirsches erklären, die sich allein durch natürliche Selektion nicht erschließen. Außerdem diente sein Buch als Antwort auf »The Reign of Law«, in dem der Duke of Argyll Darwins natürliche Selektion angegriffen hatte. 1872 erschien »On the Expression of the Emotions in Man and Animals«. Darin legte Darwin dar, dass die Gefühle und ihre Ausdrucksweise bei Mensch und Tier gleich sind und sich ebenso wie körperliche Merkmale durch Evolution entwickelt haben. Er wandte sich damit gegen Charles Bell, der meinte, die Gesichtsmuskeln seien eigens zur Darstellung von Gefühlen geschaffen worden. Im selben Jahr veröffentlichte Darwin die sechste und letzte Auflage von Entstehung der Arten. Er hatte jede Auflage überarbeitet, Fehler korrigiert und auf Kritik reagiert. Das letzte Jahrzehnt, Botanik. Charles Darwin konzentrierte sich in seinem letzten Lebensjahrzehnt vor allem auf botanische Forschung. Er führte zahlreiche Experimente durch, bei denen ihn besonders sein Sohn Francis unterstützte. Sein Werk »The Movements and Habits of Climbing Plants« aus 1867 und das umfangreiche Buch »The Power of Movement in Plants« aus 1880 gelten als grundlegende Beiträge zur Pflanzenphysiologie. Beim Beobachten der Reizbarkeit von Haferkohleoptilen vermutete Darwin einen Botenstoff, der viel später als Auxin identifiziert wurde. Er erforschte die Reaktion der Wurzelspitzen auf Reize und zog dabei eine Analogie zwischen der Wurzelspitze der Pflanzen und den Gehirnen niederer Tiere. Dieser Gedanke fand im 21. Jahrhundert im Umfeld der kontrovers diskutierten Pflanzenneurobiologie erneut Beachtung. Darwin entdeckte außerdem die Zirkumnutation, also die von innen gesteuerte Kreisbewegung vieler Pflanzen. Im Werk Insectivorous Plants aus 1875 belegte er darüber hinaus, dass manche Pflanzen tatsächlich fleischfressend sind. Drei seiner Arbeiten widmete Darwin der Blütenbiologie. In On the Various Contrivances by Which British and Foreign Orchids are Fertilized by Insects and on the Good Effects of Intercrossing aus 1862 beschrieb er, wie der Aufbau der Orchideenblüten eine hohe Rate an Fremdbestäubung fördert. Er erläuterte auch die Täuschblumen, zum Beispiel die Fliegenrackwurz, die Grabwespenweibchen imitiert und auf diese Weise die Männchen anlockt. Für die madagassische Orchidee Angraecum sesquipedale mit einem 25 cm langen Nektarsporn sagte Darwin einen Schmetterling mit entsprechend langem Rüssel voraus, der erst später entdeckt wurde. Seine Veröffentlichung The Effects of Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom aus 1876 beruhte auf umfassenden Bestäubungsexperimenten, die er ab 1866 durchführte und teils über 10 Pflanzengenerationen hinweg ausdehnte. Dabei führte Fremdbestäubung meist zu stärkeren Nachkommen als Selbstbestäubung. In The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species aus 1877 zeigte Darwin schließlich, dass verschiedene Blütenformen bei manchen Pflanzenarten ebenfalls gezielt der Fremdbestäubung dienen. Dieses Werk widmete er Asa Gray. Darwins letztes Buch befasste sich mit den Regenwürmern, einem Thema, das ihn über 40 Jahre beschäftigte. The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms with Observations on Their Habits erschien 1881, nur wenige Monate vor seinem Tod. Darin betonte er den großen Einfluss der Regenwürmer auf die Boden- und Humusbildung. In einem 30 Jahre währenden Freilandexperiment stellte er fest, dass sie Kalkstücke von der Oberfläche bis in etwa 18 cm Tiefe einarbeiten. Zudem widerlegte er die damals verbreitete Auffassung, Regenwürmer seien für den Pflanzenbau schädlich. Damit leistete er einen bedeutenden Beitrag zur Bodenbiologie. Ebenfalls auf Darwins Anregung hin entstand der Index Kevensis, dessen weitere Finanzierung er testamentarisch festlegte. Charles Darwin starb am 19. April 1882. Er war 73 Jahre alt und lebte in seinem Haus in Down. Am 26. April wurde er in der Westminster Abbey beigesetzt, nahe dem Monument für Sir Isaac Newton und in der Nähe von Sir John Herschel. Einer der Sargträger war Alfred Russel Wallace. Eine Statue von Darwin konnte erst 1885 im neuen Natural History Museum aufgestellt werden, nachdem Richard Owen in den Ruhestand gegangen war.